Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Into Your Power Podcast. Dein Podcast, der dich in deine innere Stärke, deine Kraft und deine Balance bringt. Mein Name ist Christian Gärtner und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Podcast anzuhören. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst und jede Woche spannenden und frischen Content für deine persönliche Weiterentwicklung hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Into Your Power Podcast. Und heute habe ich den wahren Powermann hier auf der anderen Seite sitzen. Wir haben uns gerade erst so richtig kennengelernt, haben aber vorher schon gemerkt, dass unsere Wege uns ein paar Mal gekreuzt haben. Heute auch mal mit einem komplett anderen Thema. Es geht jetzt nicht überwiegend nur um Persönlichkeitsentwicklung, wobei das natürlich eine wichtige Rolle auch in seinem Leben gespielt hat. Sonst wäre er jetzt nicht da, wo er ist. Und wo ist er? Er ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Vlogger, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland und hat sich in den letzten Jahren unglaubliche Kunden aufgebaut im Bereich Filmproduktion. Clemens Bittner ist der Filmemacher in Deutschland. Kunden wie Mercedes, dann hat er mit Thomas Müller zusammengearbeitet, habe ich gesehen. Er war auch bei uns auf der Masterclass of Personality, hat einen geilen Blog gedreht, zusammen mit Tobi ein paar Interviewfragen gestellt und ich kann jetzt hier ewig weiterreden. Ich habe mir vorhin seine Filme angeguckt, richtig, richtig geil und deswegen herzlich willkommen hier im Interview. Clemens Bittner.
Dankeschön. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Jetzt hast du die Latte hochgehängt.
Ja, du, mit einem der bekanntesten Vlogger in Deutschland und so, ne? Ja. Ganz ehrlich, ich kenne mich in dem Bereich gar nicht so 100% aus, weiß aber natürlich aus eigener Erfahrung, dass, du hast es so schön auf deiner Homepage geschrieben, dass Vlogs und gerade so Video-Content, so das Marketinginstrument, nicht nur in der heutigen Zeit, sondern vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch ein bisschen in die Zukunft gucken, sein wird. Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr schon so ist oder in 2 Jahren, dass 80% des Contents auf Instagram und Facebook nur noch Video sein wird. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt gerade stehen. Aber das zeigt natürlich, dass diese Branche unfassbar im Aufschwung ist und da macht es natürlich Sinn, so eine Positionierung zu haben, wie du sie hast.
Ja, und natürlich, also eigentlich das in meinen Augen, was wir jetzt tun, ist auch schon fast ein Vlog. Ja? Also für mich ist Vlog eigentlich, du gehst vor die Kamera und erzählst deine Geschichte. Ne? Das kann auch schon eine Insta-Story sein, das ist für mich so ein Vlog-Light. Ja. Es geht aber einfach darum, sich zu zeigen, also den Leuten da draußen. Ne? Das ist jetzt egal, ob ich Filmproduzent bin, wie in meinem Fall, oder du ein Speaker oder sonst wer. Ja. Es geht darum, dass man seiner Marke ein Gesicht verleiht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es einen krassen Boost gegeben hat seit 2 Jahren. Es ist wirklich auch so, dass so die Wunschkunden wie ein Magnet auf mich zukommen und man nicht mehr so nach draußen verkaufen muss, sondern dass man halt gekauft wird.
Also das ist ja schon direkt ein Megapunkt. Das ist ja schon der größte Painpunkt aller Unternehmer, glaube ich. So dieses, wie komme ich jetzt an meine Kunden? Und gerade heutzutage Online-Marketing in den letzten 2 Jahren, manchmal muss ich ehrlich sagen, mache ich die ganzen Social-Media-Kanäle aus, weil mir so auf die Nerven geht.
Das ist mittlerweile ein Overload, ne? Ja. Also gerade wenn man sich jetzt eine Weile schon damit beschäftigt, ich glaube, so die Leute vom Land, sind typische Dörfer oder so teilweise. Ich komme ja auch vom Land, ne, aus Karlsruhe, aus der Ecke von Karlsruhe, und da geht es um andere Themen. Für die ist es wahrscheinlich so ein Funnel oder sowas, das kennt man da noch nicht. Ne? Ja. Aber jetzt so in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, das verstehe ich. Da sagt man, ich kann es nicht mehr sehen und es geht einem auch auf den Sack. Ne? Und da geht es wirklich darum, jetzt auch das charmanter zu verpacken und nicht so marktschreierisch.
Was ich bei dir geil finde, ist, du bist ja Filmemacher und unter Filmemacher stelle ich mir so vor, okay, du inszenierst und stellst andere Geschichten und andere Personen so in den Vordergrund oder baust das Marketing drumherum aus oder wie auch immer, du erzählst andere Geschichten. Jetzt ist aber bei dir so, du machst irgendwie beides. Du erzählst so deine eigene Geschichte so als Filmemacher. Und du erzählst Geschichten von anderen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dir das so überlegt hast?
Also erstmal, für mich, ich war Filmemacher und habe gedacht, nee, ich bin hinter der Kamera, was soll ich jetzt vor die Kamera? Ich bin und es war so ein Schlüsselerlebnis dann 2016, Ende 2016, Filmproduktion super gelaufen, alles wunderbar und ich habe gemerkt, jetzt musst du aufpassen, dass es nicht so ein Fließbandarbeit ausartet und dass man nicht satt wird, dass es immer härter jetzt nicht irgendwie versinkt. Jetzt schau mal nach einem Reset-Button. Jetzt, schau mal, wie kannst du irgendwie da nochmal das Ganze hinterfragen oder von der anderen Seite beleuchten. Und dann bin ich aufs Business Bootcamp von Calvin Hollywood.
Ah, cool.
Sagt dir wahrscheinlich auch was.
Ja, den hatte ich auch schon mal im Podcast hier. Das ist richtig cool. Ja. Ja.
Und ich hatte ihn halt schon 1-2 Jahre verfolgt und dann wieder, na, interessant, was du so erzählt. Und jetzt gehst du mal auf dieses Bootcamp. Vielleicht kriegst du mal einen Arschtritt, so in eine andere Richtung noch zu denken. Und genau so war es eigentlich dann tatsächlich auch. Also dabei eben 2 Dinge zu mir gesagt bei diesem Bootcamp. Das eine war, Clemens, du bist ein guter Filmemacher, keine Frage. Aber es gibt viele weitere gute Filmemacher da draußen. Und das, was dich auszeichnet, ist deine Personality.
Ja.
Damit musst du aber viel mehr nach draußen gehen.
Ja.
Du versteckst dich viel zu sehr. Und das andere ist, Vlog ist die Zukunft.
Ja.
Und für mich war Vlog damals erst mal diese YouTuber. Da, ne? Bin ich nicht. Aber das hat echt in mir gearbeitet, die 2 Dinge. Ne? Und dann war kurz darauf, war eine Weltreise. Anfang 2017 bin ich mit einem Kumpel auf Weltreise gegangen. Ja, komm, jetzt probierst du es halt einfach mal aus. Ne? So, so, ja. So eine kleine Kamera, Canon Leica heißt die. Das ist wirklich, du machst nur du siehst das Display, also siehst dich auf dem Display, drückst eigentlich nur auf Record, mehr musst du da nicht machen.
Ja.
Habe ich einfach mal ausprobiert. Und das ist am Anfang echt eine krasse Überwindung. Weil ich mir gedacht habe, so, jetzt sitzt du da allein im Hotelzimmer in Hongkong.
Ja.
Und dann sagst du, jetzt machst du mal einen Kanal auf, ne, mit 0 Followern. Und lädst ja. deine Freunde ein, das kannst du ja bei Facebook am Anfang deine Freunde. Dann kommen die Stimmen im Kopf so, ja, was denken die jetzt? Ja, was, also muss er sich da jetzt profilieren, der Bittner? Ne? Hat er das nötig? Was will er denn da jetzt überhaupt? Könnte es peinlich sein? Ne? All diese Stimmen im Kopf, die kommen. Ja. Und trotzdem habe ich mich dem Ganzen dann widersetzt und gesagt, okay, jetzt mache ich es einfach. Ne? Und
ja.
Letzten Endes hat sich herausgestellt, nichts von diesen Zweifeln hat sich jemals irgendwie bestätigt. Im Gegenteil, es kam mega gut an. Die Leute waren heiß drauf, was passiert jetzt da als nächstes auf der Weltreise.
Ja.
Also, da war erstmal gar kein Business-Aspekt dahinter. Ja. Einfach mal nur ausprobieren, eine krasse auch Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, ja.
So den Spiegel. Ne? Man sieht ja dann am Abend am Schnittplatz dann diesen Spiegel, was man so am Tag so gesagt hat. Ne?
Wie lange warst du unterwegs damals?
Gute 2 Monate. Ne?
2 Monate, okay.
Mhm. Ja, und die Challenge war eben, es ist halt auch schön gewesen, war mit einer Challenge verbunden, dass ich dann alle 1-2 Tage dann einen neuen Vlog quasi veröffentlicht habe. Ne?
Krass.
Also, dass ich am Abend dann da sitze und dann das schneide und am nächsten Tag dann hochlade. Aber wie krass. Gesagt, Marketing oder so oder Business war da noch gar nicht dahinter.
Du bringst ja jetzt heute auch anderen Leuten bei, wie man Vlogs macht. Ich habe gesehen, du hast ein E-Book dazu gemacht und ich glaube einen Kurs schon direkt.
Ja, genau.
Genau. Ja. Richtig cool. War so jetzt mal ganz grob zusammengefasst, vielleicht für diejenigen, die auch noch überhaupt gar keinen Plan haben jetzt, was Vlog ist. Bring mal gerade auf den Punkt, was verstehst du unter einem Vlog und was macht einen guten Vlog aus?
Also wie ich es vorhin schon angedeutet habe, Vlog ist ein Prinzip, wenn du die Kamera um 180 Grad drehst und auf dich
richtest. Ja.
So wie es in meinem Fall war. Das kann der Christian machen, das kann der Fotograf um die Ecke machen, das kann der Hundenahrungsverkäufer.
Ja.
Jeder kann theoretisch seinen Kanal machen und so ist es ja letzten Endes auch. Auf Instagram hat ja jeder seinen eigenen TV-Sender.
Ja.
Und da geht es jetzt eben darum, sich zu zeigen. Und das kann auf alle möglichen Art und Weisen sein. Das ist
ja.
Das Schöne ist ja bei diesem Format, es muss auch nicht 100% mega professionell sein. Das kannst du theoretisch mit dem Handy machen.
Krass.
Deine Persönlichkeit steht im Vordergrund. An meiner Stelle ist natürlich so, ja, ich will natürlich auch hochwertigen Content, also schöne Filme machen, weil ich halt Filmemacher bin. Aber du als Speaker, du musst jetzt nicht dafür stehen, dass du ein extrem guter Filmemacher bist, aber deine Personality soll eben dabei gut rüberkommen, ne? Weil wir kaufen einfach von Menschen. Wenn du 11 Hochzeitsfotografen nimmst, recherchierst du, wenn du heiratest, also was gibt es denn da draußen? Ne? Gute Bilder machen viele.
Ja.
Also das da unterscheiden die sich auch oftmals nicht, sind ähnliche Stile und so. Aber wir wollen natürlich auch jemanden bei der Hochzeit haben, der kein Fremdkörper ist, der zu uns passt als Paar. Und dass du einfach das Gefühl hast, okay, da fühlt man sich wohl mit dieser Person. Das ist kein Fremdkörper. Und das kannst du natürlich durch einen Vlog perfekt transportieren. Also du kannst zum Beispiel sagen, als Hochzeitsfotograf, so, ich nehme und höre jetzt mal mit, ich zeige, ich bin mir über die Schulter blicken, wie ich so ein Hochzeitsshooting mache. Ja. Da entsteht Sympathie und Vertrauen. Also, und wir verkaufen, wir kaufen, also zum Großteil aus Vertrauen.
Du hast gerade schon angedeutet, so, dass es, du kannst jetzt auch mit dem Handy arbeiten und so ähnlich wie, ich meine, dieses ganze Story-Format, was wir jetzt so seit 2 Jahren haben oder so, Instagram und ursprünglich mal durch Snapchat angefangen, ist es für dich auch schon eine Art Vlog oder wie würdest du es sagen?
Ja, also wie gesagt, für mich, das ist meine Definition, ist es eine Art Vlog-Light. Ja, also ich finde, eine Story ist super, weil du kannst einfach die Dinge ausprobieren. Es tut nicht weh, das ist so aus dem Ärmel geschüttelt, aus dem Moment heraus. Du übst dadurch extrem deine Sprache, deine Rhetorik, aber auch das Storytelling. Ja. Du kannst extrem gut messen. Ja. Du siehst ja wie beim Fernsehen, wie eine Quote, siehst du, wo bleiben sie dran und wann schalten sie weg. Also von Story zu Story, bleiben die jetzt dran, hast du es gut erzählt oder eben nicht. Ja. Das gehört eben auch bei einer Story, dass du Abwechslung reinbringst, dass du auch vielleicht nicht zu sehr ausholst. Wir können uns selber beobachten, wenn wir Stories gucken bei anderen. Wenn ich jetzt da 100 Balken sehe, bei jemandem denke, oh, boah, tust du dir jetzt das an, ne? Oder versuch dich da kurz zu fassen, es muss irgendwie catchy sein. Ja. Natürlich irgendwie auch versuchen. Es muss auch, an sich muss erstmal schon eine Story da sein. Ja. Also irgendwas musst du halt zu erzählen haben. Ja. Ja. Das ist manchmal in den witzig oder in den alltäglichen Situationen ist ja schon kann sehr viel Humor stecken.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob du Felix Lobrecht kennst, so Nachwuchs-Comedian in Deutschland, aber so der erfolgreichste, der macht gerade jede Halle voll. Ich mir die Storys von dem anguckt, der sitzt dann halt irgendwo Backstage und weiß halt nicht, was er machen soll und filmt die Heizung und erzählt dann irgendwas zu der Heizung, ja. Also das ist also super belanglos, aber man sieht richtig, wie das so, dadurch, dass es so belanglos ist, irgendwie dann schon wieder so interessant wird, auch für die Leute, ja. Also der hat einen riesen Erfolg damit. Aber ich will gar nicht so sehr da ins Detail gehen, sondern würde dich gerne fragen, wann hast du angefangen, dich so für Filme zu interessieren? Also ich meine, da steckt ja auch Leidenschaft bei dir drin, wenn ich mir deine Filme angucke, da steckt so viel auch Liebe zum Detail drin, so du hast ein unheimliches Auge für schöne Momente und irgendwie dann passt es auch noch mit der Musik und es ist irgendwie alles geil. Wann hast du angefangen, dich da so für zu interessieren?
Ja, also weil du gerade das Stichwort Musik genannt hast, ist tatsächlich, glaube ich, in meiner Kindheit irgendwie schon so eingepflanzt in meinen Kopf oder in mein Herz. Also ich bin ein riesen Musikfan, speziell Queen.
Okay, geil.
Ja. Freddie Mercury und das hat mich irgendwie schon seit Kind auch total fasziniert. Und naja, es war halt irgendwie so als Kind, dass ich dann auch mich dann für die Musikvideos dann interessiert habe, ne? Und von meinem Taschengeld, das so nach und nach dann reinkommen kam, habe ich eigentlich immer dann neue Platten gekauft. CDs waren das damals schon. Ja. Oder die VHS-Kassetten, ne? Von Queen halt. Und da gab es dann die Queen Greatest Hits 2, also die Musikvideos von der Greatest Hits 2. Ja. Und die Inszenierung, die Musik, also wie es zusammengespielt hat, ich glaube, das hat mich extrem fasziniert. Also ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich jetzt erst gerade dran gedacht, als du es gesagt hast. Also ich wurde es noch nie so bewusst, aber ich glaube, das war so meine erste Brücke zum Video, dass mich das so fasziniert hat. Und für mich ist eben Musik und Video, das gehört irgendwie zusammen. Also ich nutze auch sehr viel Zeit für Musikrecherche tatsächlich, für die Videos.
Ja, glaube ich dir. Ja. Ja, unterstreicht ja unglaublich die Bilder, die du dann einfängst mit der Kamera, ne?
Ja, aber ich muss auch sagen, es ist auch mitgegeben durch meinen Vater, der irgendwie so dieses Dokumentiergehen hat. Also der hat damals in den 70ern schon allein in Afrika gearbeitet und hat dort Super 8 Filmaufnahmen gedreht. Also in einer Zeit, wo eigentlich keiner eine Kamera hatte. Und diese Aufnahmen habe ich vor kurzem gesehen, die sind wirklich gigantisch. Ja. Und er hatte da wirklich immer so diesen Hang zum Dokumentieren. Ich glaube, das hat er mir mitgegeben. Und am Anfang hat mich das total gestört. Also wir waren so auf Familienurlauben, hatte dann so eine Kamera dann dabei, das war dann schon so eine analoge. Und dann hieß es halt immer so, ne, so Badisch dann, ne, laufet jetzt nochmal da übers Brickle River, ne, weißt du? Familie dann nochmal so entlanglaufen, ne? Und es war gerade so die Phase, so 13, 14 in Pubertät, da war ich echt auch, glaube ich, nicht leicht für meine Eltern.
Da hast du auch keinen Bock gehabt, da jetzt nochmal irgendwo über den Steg zu laufen oder so. Ne?
Aber es gab dann eine Schlüsselsituation. Da bin ich nach diesem Urlaub dann heimgekommen. Da habe ich ja, also jetzt guckst du einfach mal die, jetzt guck doch mal die Aufnahmen an. Ne?
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ja scheiße, das sind ja richtig geile Aufnahmen. Also ja, wenn ich nicht immer so eine Fresse ziehen würde. Ne? Aber ansonsten sind es hammergeile Aufnahmen. Und da hat es Klick gemacht bei mir.
Cool.
Wow, krass. Das ist ja ein Schatz, den man da hat. Ja. Und von da an habe ich, da war eigentlich dann von da an die Kamera mein bester Freund. Ja, dann habe ich nachher angefangen zu filmen. Erstmal waren es so Reisen und dann Besäufnisse, so Sachen gefilmt, Partys. Und dann irgendwann kam der Anspruch rein, so jetzt kannst du eine Story erzählen. Aber so hat es irgendwie angefangen bei mir, ja.
Ja, cool. Aber zwischen dem Zeitpunkt, wo du so die, was du jetzt gerade so erzählt hast und dem Zeitpunkt, wo du dann auch wirklich gesagt hast, so, okay, jetzt mein Ding und dann auch noch, da kommt dann nochmal ein Schritt dazu, dann zu sagen, hey, ich mache mich jetzt selbstständig, starte als Unternehmer, bis du dann den ersten Kunden hast. Dazwischen ist ja auch noch was passiert. Was waren so deine ersten Schritte dann so ins Erwachsenenleben und da rein deine Passion dann wirklich nachher auch zu finden? Was hat dir dabei geholfen?
Ja, das war tatsächlich ein weiter Weg, ne? Und ich muss auch sagen, ich war echt sehr orientierungslos, nachdem ich Abitur gemacht habe. Dann gedacht, da machst du Zivildienst und danach weißt du dann schon, was zu tun ist. Ne? Und dann war Zivildienst rum und dann habe ich auch überlegt, aber was machst du jetzt? Einen Schritt weiter. Da ist dieses Filmen. Aber ganz ehrlich, das wollen so viele. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen halbherzig umgeguckt, was es da gibt an Studiengängen. Da brauchst du dann irgendwie ein 1,3 oder 1,5 Durchschnitt im Abi und ich hatte irgendwie 2,5, glaube ich. Also das war dann auch irgendwie vom Tisch und ja, das. Ich habe gedacht, das wäre eine Träumerei. Da komme ich nicht rein. Und dann habe ich halt das gemacht, was andere auch gemacht haben, so aus meinem Jahrgang studiert. Volkswirtschaftslehre, VWL in Heidelberg.
Ja.
Und ich habe da gemerkt, jetzt sitze da in so einem riesen Hörsaal. Verlockung ist viel größer, mit dem Nachbarn zu sprechen, weil das vorne so Theoriezeug ist. Ich bin da überhaupt nicht reingekommen ins Thema und es hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Das habe ich ziemlich schnell gemerkt. Und dann auch wirklich nach einem Semester dann abgebrochen. Ja. Auch wenn viele Stimmen im Umfeld gesagt haben, du, das ist normal, erstes Semester ist schwierig, aber da kommt man rein und so. Und ich war schon immer einer, der auf die immer innere Stimme sehr stark, glaube ich, gehört hat. Und
okay, cool.
Die innere Stimme hat da gesagt, nee, krieg's ab. Nicht erst nach dem vierten, fünften Semester, sondern jetzt. Und habe dann eine Ausbildung begonnen als Industriekaufmann. Und das war, ja, auch Umfeld hat dann gesagt, jetzt machst du eine Ausbildung, du hast doch Abitur, Junge. Ne? Also auch der ehemalige Klassenlehrer. Aber auch da, ey, ich mach's jetzt einfach, ne? Und die Ausbildung war okay, weil ich so das Berufsleben erstmal richtig kennengelernt habe. Wie funktioniert denn so ein Konzern? Und habe dabei, ich glaube, das Wichtigste dabei war nämlich, dass ich dann die Redeangst verloren habe. Ich habe bis dahin extreme Angst vom Reden gehabt. Also hätte ich mir sowas wie jetzt hier überhaupt nicht vorstellen können.
Okay, krass. Ja.
Panik vor der Klasse zu sprechen. Blackout-Angst, ne? Also schon Tage, Wochen davor, scheiße, ich muss da diesen Vortrag halten. Und das war furchtbar für mich, ja. Und bei dieser Ausbildung, da musste ich das regelmäßig machen und da habe ich mich auch dieser Angst gestellt, habe auch so ein Seminar besucht, da irgendwie auf der Volkshochschule, Redeängsten auf der Spur.
Okay, spannend, ja.
Ja, und dann kam ich so langsam rein und habe dann auch gemerkt, krass, das kann ja sogar ein bisschen Spaß machen, wenn man da vorne steht. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Learning aus dieser Zeit. Aber gleichzeitig wusste ich, okay, du machst jetzt 2,5 Jahre diesen Weg, aber danach musst du aufhören, weil das macht mich hier nicht glücklich. Ich werde nicht irgendwie Sachbearbeiter irgendwie im Office.
Und hast du dieses Filmthema dann nebenbei immer weitergemacht? Oder,
Ja, das kam dann Ende der Ausbildung. Da bin ich wieder in meinen Fußballverein eingetreten. Nach jahrelanger Abstinenz bin ich da wieder reingegangen. Und da stand das 100-jährige Jubiläum des Vereins an. Und die Vereinsbosse haben dann gesagt, so, könnt ihr irgendwie den bunten Abend gestalten. Der ist ganz groß, sind 400 Leute, das ganze Dorf steht auf dem Bein und ihr könnt es gestalten. Und dann kam die Idee eines Films auf. Und ich hatte so ein bisschen Schnitterfahrung, ein bisschen Erfahrung mit der Kamera, Laienbasis. Und habe gesagt, okay, wir machen das. Erstmal gedacht, 10-Minuten Film. Aber am Ende wurde daraus eine Dreiviertelstunde. Ja. Viel Leidenschaft da reingesteckt. Also so kannte ich mich auch gar nicht. Prominente ins Boot reingeholt. Fernsehkommentator habe ich einfach mal angeschrieben. Nie gedacht, dass er sich meldet, aber der fand die Geschichte so sympathisch. Und wir haben dann telefoniert und gesagt, ja, macht's, kommentiert da dieses eine Spiel und so weiter. Also es ist wahnsinnig gewachsen. Und dann stand die Premiere an, vor 400 Menschen, das ganze Dorf stand auf den Beinen, da wurde dieser Film gezeigt.
Sau cool.
Und am Ende stand ich auf der Bühne, als dieser Film ausging und die Leute sind aufgestanden. Standing Ovations, mir sind die Tränen runtergekullert, weil ich auch so eine Wertschätzung oder so eine Anerkennung kannte ich nicht bis dato.
Krass, ja. War das so das Gefühl so, ich kenne das selber, wenn du so jahrelang auf der Suche bist und dich durch Dinge durchkämpfst und irgendwie immer weitermachst und dann die Stimmen im Außen, die dir auch noch erzählen wollen, da links und rechts und mach doch lieber das. War das so der Moment, wo du gemerkt hast, ey krass, irgendwie, das fühlt sich komplett anders an und das fühlt sich so angekommen an in dem, was du da getan hast, oder?
Also angekommen glaube ich noch nicht, aber wenn du mich rückblickend fragst, glaube ich, ist das wirklich einer der schönsten Momente meines Lebens gewesen.
Ja.
Weil ich ja so eine Leidenschaft entdeckt habe, die ich bis dato nicht kannte. Und rückwärts kann man natürlich dann so die Punkte verbinden. Und das war natürlich das Schlüsselerlebnis, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nach München, ich erobere die Filmbranche. Ich wusste bis dahin noch nicht, wie schwierig das wird, was da alles auf mich wartet. Aber es war wirklich der Schlüsselmoment und natürlich auch so ein bisschen das Umfeld.
Ja.
Menschen drumherum, die gesagt haben, hey, du musst was in die Richtung machen. Einer hat mir ein Buch geschenkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Mäusestrategie
heißt es. Ja, klar. Ja, das war tatsächlich auch eins der ersten Bücher, die ich im Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe. Ja, ehrlich, 15 Jahre her jetzt oder 16 Jahre her. Ist echt krass, ja.
Ja, und da geht es eben um Veränderung. Ne? Ja. Und ich glaube, das war der letzte Impuls, den es für mich gebraucht hat. Sozusagen, okay, jetzt probiere ich es einfach. Und die Ausbildung war dann auch beendet und dann bin ich nach München gegangen. Aber das
und ja. The rest is history sozusagen. Heute rufen dich die Leute an und sagen, hey, wir brauchen hier wieder eine High-End-Production. Clemens, kannst du uns weiterhelfen? Das ist richtig.
Ja, aber weißt du, das sieht halt gerade auf Social Media, das sehen dann die Leute, aber
ja.
Making-of dahinter sehen die wenigsten. Also das
ja, erzähl mal ein bisschen was vom Making-of, das finde ich super spannend. Gerade so ja. Social Media, es ist alles immer geil, es ist alles immer schön. Da kommst du auch noch auf die geilst gebauteste Homepage und siehst die ganzen Filme, Santorini hier und das da und so weiter. Aber
ja, eben.
Was waren für dich so die Main-Hacks, vielleicht so in den letzten Jahren, die dich dazu gebracht haben, heute da zu sein, wo du auch wirklich bist? Also vielleicht kannst du uns ein bisschen da reinnehmen, so in der, was du gerade gesagt hast, so hinter den Kulissen und so, was ist da abgegangen?
Also ich glaube, einer der wichtigsten Leitsätze ist für mich, dass also nicht das Durchhalten oder nicht das Anfangen wird belohnt, sondern eben das Durchhalten.
Ja.
Also das hat bei mir schon angefangen, eben als ich dann direkt in München angekommen bin. Ich hatte natürlich die sprachlichen Barriere, ja, ich hatte Dialekt gesprochen, 24 Jahre, und dann kommst du in die Großstadt und dann verlangt eigentlich jeder von dir, dass du Hochdeutsch sprichst. Das ist eine kleine Anekdote, irgendwie, ich bin ja beim Praktikum angefangen, da bei Galileo oder bei der Produktionsfirma, die für Galileo produziert, und dann hieß es irgendwie, Clemens, kommst du mal mit, wir wollen dir einen Schnittplatz zeigen, also erster Tag, ne?
Ja.
Dann habe ich wohl den legendären Satz gesagt, ja, warte, ich muss gerade noch mal Jäckle aufhängen. Und dann haben die sich halt kaputt gelacht, ne? Und ich habe das nicht gecheckt, warum die jetzt da lachen.
Ja.
Also da sieht man auf jeden Fall, dass ich halt wirklich vom Dorf geprägt war und dann dabei null anfangen musste. Und das so lief auch das erste Praktikum. Ich, weißt du, du musst dir vorstellen, du bist irgendwie so auf dem Dorf gefeiert, da denkst du, oh, bist du guter, ne? Ja. Und dann siehst du aber, in München hat keiner auf dich gewartet. Nee. Wirklich niemand. Und dann wird auch dieser Film nicht als was Großes anerkannt, weil er hatte seinen Charme, aber der war halt auf Laienbasis, ne? Dieser TSV-Wörschbach, dieser Fußballfilm. Und am Ende des ersten Praktikums sagt dann der Chef als Fazit, du Clemens, ich sehe dich so als ewigen Praktikanten.
Ja. Was hat das mit dir gemacht in dem Moment?
Ja, also das ist ein Brett vom Kopf. Ne? Also er hat ein paar Dinge auch gesagt, die vielleicht gut waren, weil er gesagt hat, du musst eigene Projekte machen, vorweisen, kannst nur zuarbeiten. Aber du, natürlich bleibt diese Headline hängen. Ne? Also, du bist ein ewiger Praktikant. Und ich weiß nicht, ich bin heimgefahren und da war der Kopf zu. Ne?
Hat dich das wütend gemacht in dem Moment? Oder
irgendwie auch natürlich, ich glaube, es kam vor allem Selbstzweifel auf, weil du weißt nicht, was du kannst. Nach einem Praktikum bist du jetzt überhaupt dafür gemacht, für die Branche oder nicht.
Wie alt warst du da?
Da war ich, glaube ich, 24.
Ja, gerade Mitte 20.
Ja, reicht es halt fürs Dorf, aber nicht für die große Bühne.
Ja.
Kannst du davon leben und was kannst du überhaupt? Ne? Bist du jetzt Kameramann, bist du jetzt Cutter, bist du jetzt Redakteur? Was bist du denn eigentlich? Wo liegen denn deine Stärken und deine Schwächen? Also ich kannte mich da halt noch nicht, aber ich glaube, es war sehr, sehr gut, gleich zu Beginn diese Frage gestellt zu bekommen, willst du es denn wirklich?
Ja.
Also weil es war gleich natürlich eine Bombe, ne?
Ja.
Und nach und nach konnte ich die Frage für mich beantworten, natürlich, ich will es definitiv, ich beiß mich da jetzt durch und man sieht sich zweimal im Leben, also ich werde es denen zeigen, dass ich es kann.
Ja. Ja.
Und das war ein wichtiger Proof gleich zu Beginn. Also, sag mal, fachlich habe ich da auch was gelernt im ersten Praktikum, aber vor allem Persönlichkeitsentwicklung war da gleich par excellence, sag ich mal. Ja. Und da war kein Coach an meiner Seite oder sonst was. Da musst du anfangen, dich selber zu coachen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Wie hast du es geschafft, durch diese Selbstzweifel durchzukommen dann? Und so durch diese, ich sag mal, auch durch diese Orientierungslosigkeit oder Unklarheit ist es ja in dem Moment auch gewesen, ne? So für dich. Wie hast du es geschafft, da A, trotzdem weiterzumachen und das auch irgendwo ein Stück weit abzuschütteln, weil das wirst du gemacht haben müssen, sonst wärst du heute nicht da, wo du bist. Wie hast du das hingekriegt?
Also ich habe dann direkt danach ein weiteres Praktikum gemacht beim DSF, Deutsche Sportfernsehen.
Ja.
Ich habe halt versucht, die Kritik in was Positives umzuwandeln. Dass ich eben nicht der ewige Praktikant bin, sondern jemand, der vielleicht sogar als erster Praktikant dort einen eigenen Beitrag machen darf.
Ja.
Das heißt, eigene Projekte vorweisen und nicht eben nur ein guter Zuarbeiter sein. Das war nämlich auch die Aussage eben des Chefs.
Ja.
Das, was er mir eigentlich mit auf den Weg geben wollte, war ja eigentlich richtig, nur es war halt sehr, sehr hart formuliert.
Ja.
Und dann habe ich mich da reingebissen. Ich durfte als erster Praktikant beim DSF dann einen eigenen Beitrag machen, der auch noch gut lief und sogar im Fernsehen dann lief. Ne? Und dann hörst du dann so, zum ersten Mal der Moderator sagt so, jetzt ein Beitrag von Clemens Bittner. Ne? Und das ist dann wieder die Brust natürlich breit geschwellt. Ne? Und das tut gut. Und ich glaube, es war gut, dass ich da nicht zu viel gegrübelt habe, sondern versucht habe, wirklich dann zu machen.
Ja.
Ich habe Projekte gemacht, ich habe versucht, mich selber kennenzulernen. Ich habe ein Porträt gemacht über einen Motorradfahrer, einen Freundeten, und dabei alles gemacht, Kamera, Schnitt, Regie, etc. Und wieder ein Stück weit mehr mich kennengelernt. Ne? Und dann kam das nächste Praktikum und dann kam irgendwann die innere Stimme so, warte mal, das ist viel Praxiserfahrung, aber versuch nochmal so ein Fundament, ein stabiles Fundament aufzubauen und habe dann eben studiert an der Bayerischen Akademie für Fernsehen, Fernsehjournalismus. Das war, glaube ich, für mich auch ein bisschen der Durchbruch, weil ich da wirklich nicht mal der Praktikant war, sondern ich war unter Gleichgesinnten. Da waren andere Studenten, die eigentlich so auf demselben Level wie ich waren. Dann konnte ich mich schon ganz gut vergleichen, so wo liegen jetzt denn meine Stärken und meine Schwächen. Und ich habe halt gesehen, meine Stärke liegt daran, dass ich extrem diesen Eigenantrieb habe, diesen Bock, was zu machen, ne? Kreativ zu sein, auch zu dokumentieren, das, was mir mein Vater mitgegeben hat. Und so diese inneren Spinnereien da nach draußen zu tragen in Form von einem Film und ein Team aufzubauen. Also Teamarbeit ist für mich auch sehr wichtig, das kommt, glaube ich, durchs Fußballspielen. Und durchs Fußballspielen habe ich auch das Kämpfen gelernt. Also ich glaube, das sind so Tugenden, die man so in den ersten Jahren mitbekommt und die dann da tatsächlich dann zum Tragen kommen. Also das Nachhinein wird es dann einem bewusst, okay, ich habe Fußball gespielt, mein Vater hat mir das Dokumentier gegeben und so weiter. In dem Moment checkt man es nicht, man ist einfach am Machen. Und ich glaube, es war auch gut. Ich habe da nicht zu sehr geklügelt.
Wenn du jetzt, ich meine, jetzt, das macht irgendwie, ich habe so das Gefühl, jetzt auch so rückwärts betrachtet, irgendwie hat jeder Step in deinem Leben auch Sinn gemacht. Egal, ob es jetzt der Familienurlaub früher war, wo dein Vater die Kamera auf dich draufgehalten hat und du keinen Bock hattest, gleichzeitig aber die Ergebnisse gesehen hast, dann das, was dein Chef im Praktikum dann zu dir gesagt hat, das Ereignis, dass du diesen ersten langen Film da auf dem Dorf gedreht hast und so weiter, irgendwie rückwärts betrachtet macht unser Leben ja immer Sinn in allen Punkten, mit allen Schmerzpunkten, die da sind, ne? Ja. Jetzt kenne ich aber viele Leute, die gucken natürlich rückwärts, aber vor allen Dingen nach vorne und sind dann verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie zu ihrem Ziel kommen, nämlich irgendwie ihren Traum zu leben oder einen Job zu machen, der sie erfüllt oder die erfüllte Beziehung zu führen und was weiß ich nicht. Oft, weil sie Dinge aus der Vergangenheit zurückhalten, oft aber auch, weil sie keine Vorstellung davon haben, wie sie durch Phasen durchkommen oder wie sie überhaupt kreativ werden. Gibt es für dich so, keine Ahnung, so ein, zwei, drei Tipps, den du auch gerade jungen Menschen mitgibst, die orientierungslos sind, wobei das nicht nur auf junge Menschen trifft, sondern in allen Kategorien, sage ich mal, dadurch, dass so viele Jobs verloren gehen. So ein paar Tipps, wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich meinen Traum ja auch erfüllen kann? Wie schaffe ich das?
Ich kann es natürlich aus meiner eigenen Brille her erzählen, ne? Meine eigene Erfahrung. Und zusammengefasst war es ja wirklich so, dass ich die Orientierungslosigkeit auch hatte, ne? Dann auf Widerstände getroffen bin und einfach die Dinge ausprobiert habe. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man einen eigenen Kompass, einen inneren Kompass entwickelt oder auch lesen lernt. Ja. Das heißt, die Dinge ausprobieren. Ich bin ja auch nach München gekommen und wusste nicht, was bin ich denn jetzt? Kamera, mein Vater etc. Ich habe halt alles ausprobiert. Und letzten Endes, heute bin ich auch irgendwie alles. Also ich interessiere mich halt für alle möglichen Dinge. Ja, ja. Und genauso ist es auch das Genre. Ne? Also ich könnte jetzt sagen, ich mache nur Hochzeiten oder ich mache nur Event oder nur Image oder sonst was. Und ich habe nicht mich hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt das, sondern ne, ich probiere das jetzt aus. Ja. Und dann hinterfrage ich so, okay, wie fühle ich mich jetzt dabei? Gut, schlecht? Nee, dann lasse ich, wenn ich mich nicht gut dabei fühle, dann lasse ich es auch. Vielleicht auf die Gefahren, dass es der Markt braucht, dass ich damit ordentlich Geld bekommen könnte. Aber ich muss vor allem mir erstmal überlegen, was brauche ich denn?
Voll geil, finde ich einen total wichtigen Punkt. Gerade heutzutage, alle richten sich noch, wo kann ich noch, in welchem Markt, welche Anteile haben, was boomt gerade. Du sagst, das Gefühl, das innere Gefühl ist entscheidender als das, was der Markt gerade braucht, ja?
Ja, aber also das, ich habe das Bild immer vor Augen, was bringst du denn nachher, wenn du die Karriereleiter hochrennst, ja, bis ganz oben und dann merkst du, scheiße, das ist ja die falsche Leiter. Ja, krass. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, das am Anfang zu erkennen oder immer wieder auf sich drauf zu schauen, so, wo bin ich jetzt gerade, fühle ich mich dabei wohl, was für Menschen umgeben mich, was habe ich mir da jetzt gerade aufgebaut. Ja. Und wenn man das Beispiel 2016 nochmal nimmt, Die Filmproduktion war mega erfolgreich. Es war das erfolgreichste Jahr bis dahin. Aber ich habe dann gemerkt, ich brauche jetzt eine Pause, auch mit der Weltreise und so weiter. Und jetzt nochmal drauf, so fühlst du dich jetzt wohl dabei oder musst du jetzt wirklich den Reset-Button drücken? Und dann kam ja das Vloggen. Das heißt, ich war ja da auch nicht angekommen. Und ich bin auch heute nicht angekommen. Aber es ist, glaube ich, immer wieder wichtig, so auf diesen inneren Kompass zu schauen und zu überlegen, so was machst du da jetzt eigentlich?
Mega
cool. Letzten Endes finde ich, spürt der Gegenüber, ob du dich da jetzt in dieser Rolle wohlfühlst oder ob du tatsächlich eine Rolle spielst.
Und er hat
auch tatsächlich, ich glaube, wenn du nachher mega erfolgreich bist, kommerziell, aber dich nicht wohlfühlst, dann hast du nicht diesen inneren Erfolg.
Ja. 100%, voll geil. Wo geht die Reise für dich hin, wenn du jetzt ein bisschen nach vorne guckst? Wir haben im Vorfeld hier vom Interview kurz gesprochen, es ist kurz vor Weihnachten, jetzt laufen ein paar Projekte aus, du hast auch gesagt, hey, jetzt muss ich auch erstmal realisieren, was wieder alles gelaufen ist so im letzten Jahr und mal so ein bisschen mir auch die Zeit nehmen. Wo geht die Reise hin? Hast du da schon eine Vorstellung im Kopf?
Ja, also wie gesagt, das jetzt erstmal sacken lassen, also wir haben jetzt tolle Produktionen auch dieses Jahr gehabt für Hermann Scherer, für Christian Bischoff, Mercedes und so weiter.
Ja.
Es ist schön, auch gerade jetzt mit Scherer das letzte Projekt so nah am Menschen zu sein und auch mal das Menschliche herauszukitzeln. dass eben ein Film, das ist mir wichtig, dass ein Film nicht so klassisch verkauft, dass man denkt, bam, 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 so, sondern aber, dass man unterschwellig danach meint, aber ist ein geiler Typ, ich will da hin, ne?
Ja.
Und dieses, ja, nah am Menschen heißt, die Person vor der Kamera, wie jetzt ein Scherer, aber auch, dass ich mal vor die Kamera gehe,
ja,
die eigenen Erfahrungen transportiere. Und ich habe einige Filme jetzt auch darüber gemacht. Wir haben es ja vorhin gehabt über Making-of, Social Media und was dahinter eigentlich passiert. Da habe ich einen Film drüber gemacht, über eine meiner größten Krisen 2012, wo ich so einen Tagebuchausschnitt zeige. Und da den Menschen so ein bisschen die Augen zu öffnen, so, das muss nicht perfekt sein. Also wir haben alle unsere Krisen. Und ich merke gerade, und weil du sagst Vision, das geht so in die Richtung, dass ich mir schon vorstellen kann, so eine Vortragstour zu machen, wo ich nicht so als Life-Coach auftrete, so fühle ich mich jetzt nicht, aber Inspirateur, würde ich jetzt mal sagen. Also, dass ich Menschen rausgehe, dass ich rausgehe und den Menschen irgendwie so wirklich positive Gedanken in den Kopf pflanze. Und mein großer Vorteil ist natürlich, dass ich viele Filme dabei habe,
die
das halt sehr authentisch zeigen können.
Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich so auf Tour gehe.
Cool.
Tour und so eine Inspirationstour für Menschen. Das ist für alle relevant.
Ja, vor allen Dingen so gerade unter dem Thema Sichtbarkeit, ne, auch so diesen Schritt nach vorne zu sagen, hey, zeig dich jetzt mit dem, was du hast. Hey, jeder, du bist wichtig mit dem, was du hast und kannst, deine Message ist wichtig, was auch immer, und musst dich jetzt sichtbar machen, sonst. Hermann Scherer sagt das ja immer so schön, ne? Du kannst das geilste Genie sein oder der großartigste Experte mit einem Skill, wenn du nicht schaffst, dich zu vermarkten oder in die Sichtbarkeit zu gehen, dann bleibt das Genie zu Hause und keiner hat was davon. Ja? Also das finde ich auch ein großartiges Thema.
Absolut. Und ja, genau, also das ist vielleicht auch eine Message von mir, dann eben zukünftig so den Leuten einfach diesen Mut zu machen, indem ich es auch vorlebe durch meine Geschichte.
Ja.
Ich kann eben, wie gesagt, nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja auch kein Redner oder sonst was. Es entwickelt sich halt dann so nach und nach, je öfter man vor der Kamera ist. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man bei sich ist. Und ich habe jetzt gemerkt, nachdem ich viel Social Media gemacht habe, aber jetzt langsam auch Vorträge und diese Filme zeige, dass so dieses Offline extrem spannend ist.
Cool.
Online zu offline wird und es berührt einen viel mehr, wenn man dann vor Ort einen Film zeigt und so die Reaktionen, auch vielleicht Tränen in den Augen beim Gegenüber.
Ja.
Und das nochmal was ganz anderes auslöst, als wenn sie sich irgendwie auf dem Handy anschauen.
Hast du irgendwann mal den Traum, auch so ganz große Filme zu machen, irgendwie nach Hollywood zu gehen, einen Oscar dir einzuheimsen oder irgendwie sowas? Gibt es sowas in der Welt von Clemens Bittner? Oder?
Mich zieht es da jetzt gerade gar nicht hin. Also das ist eine andere Karriere, die ich da einschlagen müsste. Was szenische Filmarbeit angeht, da ist ein viel größeres Team und ich liebe einfach diese Zusammenarbeit im ganz kleinen Team. Weil da schaffst du auch so eine Intimität und ich glaube, man muss auch überlegen, wo liegen denn die eigenen Stärken und ich glaube, meine Stärke liegt eher darin, die Atmosphäre, dieses Vertrauen am Set zu erzeugen, dass sich eine Person vor der Kamera so komplett fallen lassen kann.
Ja.
Das entsteht eben auch durch Intimität und nicht, wenn irgendwie 10 Leute am Set sind, sondern vielleicht auch nur ich alleine.
Ja.
Und das finde ich das halt spannend, diese persönlichen Geschichten.
Finde ich mega geil, auch gerade so zu dem Thema Klarheit, dass du auch ganz genau weißt, so was will ich, was sind meine Stärken und auch sagst, hey, ganz ehrlich, selbst wenn es da mehr Geld zu verdienen gäbe, ich bleibe jetzt trotzdem hier oder mehr Ruhm oder mehr Anerkennung oder was auch immer, ich bleibe jetzt trotzdem hier und baue das weiter aus, weil es halt irgendwie mein Ding ist.
Ich habe aber gar nicht gesagt, dass du beim Spielfilm unbedingt mehr verdienst.
Also, nee, das glaube ich sogar gar nicht. Also das ist, glaube ich, dann immer so diese Glamour-Welt. Wir haben auch schon ein bisschen über Social Media gesprochen, die so nach außen hin dann so wirkt. Ne? Muss ja jeder so seine Erfahrung machen.
Ja, und ein schönes Beispiel, was eben passiert, wenn man dann vor die Kamera geht oder in die Sichtbarkeit geht, ist ja jetzt auch, zum Beispiel so etwas, ja, dass man neue Leute kennenlernt, wie jetzt hier Christian, dass man rausgeht, dass man interviewt wird, dass man andere wiederum in seinen Kanal reinholt. Also man lernt ganz viele spannende Leute kennen. Hier gibt es auch hier ein neues Format hier bei mir auf der Couch, Bittner trifft. Das ist so ein Talk-Format für meinen YouTube-Kanal, der jetzt auch nach und nach wächst. Also das sind alles so Projekte, wo man einfach merkt, also ich gehe darin auf und deswegen folge ich diesem.
Voll geil, saugeil. Wenn Menschen dir gerne noch mehr zuhören möchten oder endlich mal deine Filme sehen wollen, über die wir jetzt hier über eine halbe Stunde lang gesprochen haben, die übrigens großartig sind, sehr zu empfehlen, einfach auch nur mal so. Wie kommen die zu euch, zu dir? YouTube-Kanal hast du schon gesagt, Homepage ist natürlich am Start, werden wir auch alles in die Shownotes packen. Wo bist du am aktivsten?
Also YouTube ist jetzt sehr stark am Wachsen, ja. Und Insta ist so dieses aus der Hüfte geschossen, ja. Instagram, ja. Facebook. Ja. YouTube ist eigentlich so der am meisten gepflegte Kanal. Da sind auch die ganzen Videos drauf.
Ne? Macht ja auch Sinn als Filmemacher, ne?
Ja, und ich finde es eigentlich ein schönes Portal, weil man sich da noch Zeit nimmt. Ne? Es ist keine Plattform, da macht man sich wirklich noch Zeit dafür. Und da geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht natürlich auch um die Filmemacher-Skills und auch um die Vlog-Skills. Ja. Also wer tiefer reingehen will, da gibt es noch einen Vlog-Kurs eben von mir auf der Homepage auf gamesbittner.de. Und was die professionellen Filmproduktionen angeht, Bittner Productions, also meine Firma.
Ja, richtig cool, mega. Hau ich auf jeden Fall alles mit in die Shownotes dazu. Check den Clemens aus. Richtig cooler Typ, habt ihr jetzt kennengelernt hier. Und ich wünsche dir einfach für die nächsten Wochen, erstmal viel Entspannung und dann natürlich einen geilen Jahresstart in 2020, eine legendäre Jahreszahl. Bin gespannt, was das nächste Jahr bereithält. Wahrscheinlich auch für dich eine Menge. Wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich, wenn wir uns dann irgendwo mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank für deine Zeit. Abschließendes Wort von deiner Seite. Was magst du den Hörern noch mitgeben, ganz zum Ende?
Ja, jetzt um die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann es veröffentlicht wird.
Ja, jetzt ziemlich schnell, ja.
Ja, nehmt den Gang raus. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Ich glaube, das habt ihr euch verdient. Und es ist auch wichtig, sich eine Pause zu nehmen. Meine Erfahrung zeigt, in den Pausen steckt das größte Potenzial. Da entstehen dann die großen Ideen.
Ja, großartig. Mein Team hat immer Angst, wenn ich in Urlaub gehe, weil dann kommen immer die ganzen kreativen Nachrichten. Das ist absolut cool. Clemens, vielen Dank. Ich wünsche dir eine geile Zeit und bis ganz bald.
Ich danke dir. War mir eine Freude.
Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast. Und wenn dich irgendetwas inspiriert hat, begeistert hat, motiviert hat, liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch umzusetzen. Und wenn ich dich dabei noch ein Stück weiter begleiten darf, dann freut es mich sehr, wenn du einfach mal auf meine Homepage gehst, christiangärtner.com, und dort findest du mehr Informationen zu meinem Coaching-Angebot, du findest mehr Informationen zu meinen Tagesseminaren und zu meinen Workshops und du findest auch einen Blog, wo es viele, viele Texte zu den hier besprochenen Themen gibt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du eine ehrliche Rezension auf iTunes abgibst, damit noch mehr Menschen von diesen Inhalten profitieren können. Ich freue mich sehr, dich irgendwann mal persönlich kennenzulernen und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit und einen grandiosen Tag.